NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Wir wissen viel. Rund um diesen Planeten gibt es unzählige Messstationen, die unentwegt Daten zum Klimawandel erheben. Im Moment machen sich zum Beispiel Polarforscher große Sorgen, weil nördlich von Sibirien im Eismeer zu wenig Eis wächst. Das müsste in dieser Woche eigentlich schon viel dicker sein. Und wir reden da über riesige Dimensionen. Wir wissen aber auch wenig. Und zwar darüber, welche Wärmegrade entstehen müssen, damit die Entwicklung aus dem Ruder laufen könnte, weil eben die sogenannten Kipppunkte erreicht sind. Im Moment ist viel Düsternis in der Welt, aus anderen Gründen, das weiß ich, aber trotzdem können wir uns ein Thema nicht ersparen, das viel bedeutsamer ist als Corona, meint zumindest unser heutiger Gast. Und das ist der Philosoph Bernward Gesang, Professor an der Uni in Mannheim. Die Klimaethik ist seit langem eines seiner Fachgebiete. Und wir wollen heute darüber sprechen, was Staaten tun sollen und was jeder Einzelne, wie sich das eine zum anderen verhält, ob man durch eigene Verhaltensänderungen überhaupt irgendetwas bewirken kann. Melden Sie sich gern, um mitzudiskutieren. Telefonisch unter 0800 5678 und 3x5 oder Sie schreiben an philo@wdr.de. Guten Abend, Herr Gesang.
Guten Abend, Herr Wiebicke.
Also alle Augen auf Corona gerade, das ist so, als ob das der schwarze Schwan wäre, der alle Aufmerksamkeit bekommt. Das ist unsere Situation jetzt, in der wir sprechen.
Ja, das ist in der Tat gewaltig und Angela Merkel hat ja auch erklärt, dass Corona die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg sei, in ihrer berühmten Ansprache an die Nation. Aber ich glaube, da irrt sie sich. Denn der Klimawandel betrifft viel mehr Leute. Er hat eine viel, viel größere potenzielle Schadensdimension. Er ist viel langwieriger. Wir müssen Gegenmaßnahmen viel länger planen und länger durchhalten. Und die Gegenmaßnahmen, die wir betreiben können, sind viel gravierender. Das heißt, wir können nicht mit Abstand halten und Masken agieren und damit hat sich, sondern wir müssen vielleicht unser gesamtes Wirtschaften umstellen. Und das ist, mein Gott, viel, viel schwieriger und viel, viel langfristiger. Ja. Und wenn man jetzt schon sieht, dass es uns bei Corona nach einigen Monaten zum Hals raushängt, dann ist der Klimawandel noch viel, viel gravierender und viel, viel langfristiger. Und von daher gesehen, also fürchte ich, Angela Merkel hat da einen falschen Vergleich gewählt.
Trotzdem sind ja Krisen immer auch Situationen, in der viel und schnell gelernt wird. Glauben Sie, dass es bestimmte Lerneffekte gibt, die sich dann übertragen lassen auf die andere, wie Sie sagen, viel größere Krise?
Ja, im Kleinen gibt es natürlich schon solche Prozesse. Also erstmal sehen wir ja, dass man auf die Corona-Krise ganz ähnlich reagiert wie auf die Klimakrise. Nämlich, dass es bestimmte Leute gibt, die meinen, weil ein Gegner nicht sichtbar ist, existiert er auch gar nicht. Also es gibt Corona-Leugner und es gibt Klimaskeptiker. Und vielleicht könnten sich einige von den Klimaskeptikern auch durch diesen Umgang mit Corona, der gerade grandios zu scheitern droht, also das Leugnen ist keine sonderlich gute Strategie, auch bequem mal zur Kenntnis zu nehmen, dass der Klimawandel wirklich existiert. Aber ich fürchte, unsere Weltmeisterschaft im Verdrängen, die wir haben, wird uns wieder dazu führen, dass wir die Lerneffekte, die wir eigentlich startklar machen könnten, wieder vergessen werden. Also
ja, Weltmeister im Verdrängen. Das heißt, dass wir bestimmte Probleme, die eigentlich längst erkannt sind, sehr gern und bereitwillig in die Zukunft verschieben. Und weil das so ist, greifen sie zu etwas, was Philosophen eigentlich sonst fast nie tun, zu einer großen Vereinfachung. Und zwar suchen sie, das müssen sie uns erklären, die Analogie zu Fantasy-Romanen.
Ja, ich habe da das Buch, über das wir gerade reden, im Stil eines Fantasy-Romans ein bisschen angelegt, durch die Analogiebildung zur Fantasy-Roman beflügelt, sagen wir mal so, weil ich den Eindruck habe, da ist ein ganz ähnliches Schema, wie wir es momentan in der Klimakrise sehen. In der Klimakrise haben wir das Problem, da ist etwas übermächtig Großes, was wir meinen, wir kriegen es gar nicht mehr in den Griff. Und wir hoffen aber darauf, dass wir, wenn wir es entschieden bekämpfen, doch noch gegen alle Wahrscheinlichkeit eine Wende hinkriegen und am Ende sozusagen das Licht über die Finsternis triumphiert. Und genau das ist das Erzählschema, das wir in Fantasy Stories haben. Da ist auch erst immer ein fürchterliches Übel, was übermächtig groß zu sein scheint. Und dann machen sich die Leute auf, dagegen zu kämpfen. Und am Ende tatsächlich unfassbarerweise gewinnen sie. Das ist notwendig bei Fantasy-Geschichten. Und ich hoffe, dass dieser Schwung, den man da entwickelt, eventuell vielleicht auch für die Klimakrise gebrauchbar ist. Nebenbei macht es natürlich auch Spaß, solche Analogien zu wählen, weil es für einige Scherze und Späße Raum bietet. Aber trotzdem, die Situation ist ähnlich und wir brauchen so ein bisschen Mut, trotz allem noch was zu machen. Und genau den können wir aus Fantasy-Geschichten lernen oder beziehen.
Dann müssten wir alle irgendwie Ritter werden wollen oder Helden anderer Art. Und die Welt wäre klar, es gibt eine dunkle Seite der Macht und es gibt eine helle Seite der Macht.
Ja, aber das ist uns doch seit Kindheit klar, dass wir Helden werden wollen und dass wir auf die helle Seite der Macht wollen. Also das ist zumindest bei Star Wars eine klare Sache und die zieht sich auch bis Harry Potter und den Kampf um Mittelerde und durch all diese Geschichten durch. Ich glaube, das ist ein menschlicher Urwunsch.
Ja.
Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, er träumt sich jede Nacht in den Schlaf, indem er sich eine Geschichte entwirft, in der er letztendlich ein Held ist. Das ist, hilft gegen Schlafstörungen.
Ja, gut. Also das heißt, wir müssen uns so ein bisschen Zweckoptimismus verordnen, so deute ich jetzt das, was Sie sagen, um einen Kampf führen zu können, der auf den ersten Blick erstmal aussichtslos erscheint. Und vielleicht ist es dann ganz gut, wenn wir auf die Suche gehen, nach Gründen für Nichthandeln. Also was ist es denn eigentlich, was uns im Moment hindert, die Rolle des Ritters einzunehmen?
Naja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Erstmal natürlich Dummheit. Das hatte ich gerade schon bei den Klimaskeptikern angesprochen. Wir sind von der Evolution irgendwie so programmiert, dass wir vor Gefahren, die wir wahrnehmen können, Reißaus nehmen und alles andere erstmal ignorieren. Und diese Neigung wird uns gerade zum Verhängnis bei sowas wie dem Klimawandel. Dann gibt es
eine Art von sind nur die Klimaskeptiker dumm, weil so viele gibt es doch davon gar nicht.
Naja, in den USA gibt es 70 Millionen, haben wir auch gelernt. Nein, Scherz beiseite. Es ist gerade in den USA und letztendlich auch bei uns bis vor wenigen Jahren eine wirklich breite Strömung, die Maßnahmen letztendlich irgendwie immer wieder verhindert hat. Und ich glaube also, die Zahl ist gravierend und ich würde gerne sehen, dass sie gering wäre, aber irgendwie. Ja, wir müssen uns ja auch dass wir nichts handeln irgendwie erklären können. Und dabei spielt das eben eine wichtige Rolle neben einem Egoismus, der uns einfach zu eigen ist. Also wir denken immer an unsere eigene Höhle, die nicht unter Wasser stehen soll. Aber ob dann eben Hütten in Bangladesch unter Wasser stehen, das ist uns egal. Und auch da hat uns die Evolution so gepolt, dass wir primär für unsere eigene Sippe erstmal Sorge tragen, aber nicht global und universell denken. Und genau das schlägt jetzt auch wieder bei der Klimakrise um.
Wenn wir ein solches evolutionäres Erbe mitschleppen, dann wird der Klimawandel aber schneller sein als evolutionäre oder kulturelle Sprünge, würde ich mal vermuten.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass wir also dieses Erbe macht uns ein bestimmtes Handeln sehr angenehm. Es macht es aber nicht notwendig. Wenn wir also zum Beispiel mit Angst, leider Gottes, merken, dass gerade den Bach runterzugehen scheint, denke ich, dass dieser Effekt durchaus auch anderes Handeln motivieren kann. Ja. Oder Hoffnung oder Gemeinschaftsgefühle können natürlich auch positive Verstärker sein. Aber wir müssen gegen diese Tendenz des Menschen zum alten Schweinehund, zum egoistischen Handeln sozusagen erstmal ankommen. Und da brauchen wir eben besondere Motivationen. Und das ist uns nicht so von der Natur aus mitgegeben.
Ja, also wir hatten jetzt schon mal zwei Gründe für Nichthandel. Ja. Einmal die Dummheit und dann den Egoismus. Und daran knüpft eine Mail an. Das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, um die mal hinzuzuziehen. Denn dann können wir das mit der Dummheit und mit dem Egoismus noch ein bisschen vertiefen. Und zwar greife ich zu dem, was Falk Heckel geschrieben hat an philo@wdr.de aus Dresden. Bei ihm steht, der Mensch ist wie der berühmte Frosch im sich langsam erhitzenden Wasserglas. Mit dem einen großen Unterschied, dass er sich nicht nur seiner Lage bewusst ist, nein, er hat auch noch selbst das Experiment initiiert, sich in das Wasserglas begeben und die Flamme des Bunsenbrenners hochgedreht. Und was tut er im Unterschied zum Frosch? Er redet und redet und redet, was er tun müsste. Krise als Chance, quak, 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 während er sich im warmen Wasser räkelt. Langsam wird es heiß und eng im Wasserglas, doch mit Worten lässt sich der Regler für die Flamme nicht erreichen. Der Mensch scheint nicht bereit zu sein, sich zu verändern, bis es richtig wehtut, den Einzelnen richtig schmerzt. Doch dann ist es vielleicht längst zu spät. Meine Frage an Ihren Gast: Was sind Beispiele für konkrete Handlungen, die aus den philosophischen Antworten folgen? Fragt Falk Heckel.
Ja, das versuche ich genau in meinem Buch auszuführen. Ich versuche Handlungsweisen, die Unternehmen, Staaten und Individuen in dieser Situation an den Tag legen können, zu beschreiben. Und die Situation ist ja eben gerade die, dass es offenbar nicht so klappt, wie wir uns vorgenommen haben, dass das 1,5 oder auch das 2-Grad-Ziel wackeln und dass ja auch Amerika teilweise gar nicht reagiert hat bislang und so weiter. Also das Kind scheint schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen zu sein oder der Frosch kriegt schon zunehmend
Hitzewallung.
Wärme. Hitzewallung, genau. Und ich versuche da also für alle drei Ebenen, die ich gerade beschrieben habe, das durchzugehen. Wohlwissentlich, dass letztendlich die Lösung des Problems eigentlich die Aufgabe der Staaten ist. Also ich glaube, die Staaten sind in besonderer Weise gefordert, aber sie sind auch im Moment in besonderer Weise gelähmt. Sie kommen nicht aus dem Quark, um es mal so zu sagen. Das heißt, solange sie nicht ihrer Aufgabe gerecht werden, können die Individuenunternehmen nur versuchen, das Schlimmste aufzuschieben und springen sozusagen als Lückenbüßer in die Lücke, um das Problem nicht einfach unbearbeitet zu lassen. Also das Problem ist zu wichtig, um den Job ganz zu vertagen. Und deshalb sollten die beiden Unternehmen und Individuen schon mal irgendetwas tun, bis die Politik dann ihnen beispringen kann. Das ist erstmal die grundsätzliche Struktur. Naja, und jetzt kann man die Ebenen mal durchbuchstabieren. Also bei Staaten zum Beispiel müssen wir uns erstmal fragen, warum klappt das eigentlich nicht? Also bislang haben wir ja eine riesige Liste von Sachen, die man tun könnte. Und wir alle wissen, wir brauchen einen guten CO2-Preis und so weiter. Trotzdem kommt das global nicht vom Fleck. Das liegt auch daran, dass wir einerseits natürlich diktatorische Systeme haben, die egoistisch auch wieder handeln. Aber auch die Demokratien, die wir haben, funktionieren nicht richtig. Die haben nämlich den Anreiz, dass sie alle für Politiker sozusagen es nur lohnt, machen zu handeln, was ihnen Wählerstimmen bringt, was ihnen Machterhalt bringt, was in 4 Jahren sich rechnet. Und die von Klimawandel Betroffenen leben teilweise erst in Jahrhunderten. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, heutigen Politikern sozusagen die Quittung für ihr Verhalten zurückzuzahlen.
Also wir merken da schon, und das wird uns die ganze Sendung über begleiten, es gibt da ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was Staaten tun müssten und dem, was Individuen tun könnten. Aber wir halten für den Moment fest, Herr Gesang, die Priorität liegt bei Ihnen auf staatlichem Handeln. Nur wenn das ausbleibt, dann ist es ja ein Akt aus der Not heraus, dass Individuen versuchen, irgendwie in diese Lücke hineinzustoßen durch Verhaltensänderungen. Das greifen wir auf. Jetzt hören wir erstmal Dorothee Hüttenberger in Mönchengladbach. Schönen guten Abend, Frau Hüttenberger.
Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Hier bin ich.
Hallo. Wie gut. Was bewegt Sie gerade?
Ja, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium in Viersen und eben genau diese Fragestellung, die Sie diskutieren in Ihrer heutigen Sendung, hat uns heute Morgen in der Klasse 10 beschäftigt im Religionsunterricht. Mhm. Und ich habe mit den Schülerinnen und Schülern das Ganze auch versucht, theologisch in den Blick zu nehmen, indem wir uns den Herrschaftsauftrag in der Bibel angeschaut haben. Gleich am Anfang heißt es ja da, machet euch die Erde untertan. Ja, und dann haben wir überlegt, warum das so schief gelaufen ist und wir den Planeten seit Jahrhunderten ausgebeutet haben und diesen Auftrag eigentlich nicht richtig verstanden haben, nämlich als in Schutznahme dessen, was wir besitzen.
Oder sogar als Unterwerfung, ne?
Ja, oder auch Unterwerfung und dass wir eigentlich den Auftrag haben, das, was wir ererbt haben, zu bewahren. Ja, und gerade wie das Ihr Studiogast schon gesagt hat, der Herr Gesang, haben die Schülerinnen und Schüler ganz tolle Antworten darauf gefunden, was uns eigentlich davon abhält,
ja,
den Klimawandel wirklich in den Blick zu nehmen und aktiv zu werden. Ja, einmal auch diese Ideologie, die dahinter steht, dass der Kapitalismus das wohl ja in der Geschichte sich durchgesetzte Prinzip sei, aus dem wir nicht rauskommen, weil das Geld am Ende doch alles regelt und Umweltpolitik oft viel kostet und nicht gleich Gewinne einbringt. Aber auch die Angst jedes Einzelnen, sich zu verändern, womöglich zu verzichten, zu verdrängen. Gerade wie Sie es gesagt haben, das ist so weit weg.
Ja.
Ja, was habe ich konkret damit zu tun? Und Menschen, die vor uns vielleicht ähnlich gehandelt haben, haben nicht gesehen, was in 40 Jahren sein könnte. Naja, und dann kam auch das Theologische in den Blick, ob es auch was damit zu tun hat, dass wir in dieser sündhaften Struktur leben, die uns in diesen Teufelskreis immer wieder hineinträgt, dass wir nicht rauskommen aus diesem Denken, was kann ich schon tun? Eigentlich müssten das die Staaten machen. Was kann ich bewirken, wenn, haben Sie gerade angesprochen, die USA den Klimawandel nicht wirklich in den Blick nimmt.
Also wir sind dabei, unsere Liste zu ergänzen. Wir suchen ja nach Gründen für Nichthandeln. Wir hatten vorhin die Dummheit und wir hatten den Egoismus. Jetzt kommt von Ihnen kapitalistische Entwicklungslogik. Also ich übersetze das mal, dass es da diese Logik des Wachstums, des immer mehr haben Wollens, des Ressourcenverbrauchs und die Angst, sich selber verändern zu müssen. Herr Gesang, das könnte Sie interessieren.
Ja, also in der Tat, ich subsumiere das unter dem Begriff Pfadabhängigkeit. Also wir haben eben einen Pfad eingeschlagen, zum Beispiel bei unseren Wirtschaften, der uns darüber Auskunft gibt, dass wir jede Krise mit noch mehr Wachstum beherrschen können und dass wir immer mehr Arbeitsplätze kriegen, wenn wir Wachstum haben und so weiter. Wir sind also auf einem Wachstumspfad und haben da unsere Strukturen drauf ausgerichtet und viel Geld investiert. Und Pfadabhängigkeit bewirkt eben, dass man schlecht wieder umfallen kann, auch wenn man weiß, dass man auf dem Holzweg unterwegs ist. Und von daher gesehen ist das ein wesentlicher Grund, der dazu beiträgt. Und ein anderer ist übrigens auch Angst um Freiheit. Viele meinen eben, Freiheit ist der höchste Wert. Umweltschutz beschneidet irgendwie Freiheitsrechte und man darf ihm nicht zu viel Raum geben, weil man eben sonst diesen hohen Wert der Freiheit gefährdet. Oder da gibt es also auch viele, die das meinen.
Ist Freiheit also, nicht der höchste Wert?
Ist ein hoher Wert. Allerdings, wenn man nicht mehr lebt, kann man auch nicht mehr frei sein. Sagen wir mal so, wir haben momentan eine Situation, wo wir uns noch gerade aussuchen können, ob wir Einschnitte über Design, also sozusagen absichtlich und von uns gesteuert hinkriegen oder ob wir sie über Desaster hinkriegen. Das heißt, ob die Natur irgendwann selbst sie uns diktieren wird. Und das Diktat der Natur selbst ziemlich mitleidslos sind, merken wir gerade bei Corona. Da haben wir keine Chance mehr auszuweichen. Da zwingt ihr uns einfach auf, was wir haben müssen. Und da, genauso kann es beim Klimawandel auch laufen, wenn wir den Punkt verpassen, was wir gerade tun.
Design oder Desaster, das ist die Alternative. Das können wir schon als Bonmot des heutigen Abends mitnehmen. Frau Hüttenberger, noch zum Schluss. Wenn Sie gesagt haben, es geht da immer auch um Angst vor individueller Veränderung. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie hoch die Bereitschaft ist, dann auch individuelle Schlussfolgerungen zu ziehen bei Ihren Schülerinnen und Schülern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen ja, dass Jugendliche, meine Schüler sind jetzt so 15, 16 Jahre alt, dass die alle sehr vorn dabei sind, wenn es darum geht, sich für die Umwelt einzusetzen. Und sie haben am Schluss das Fazit formuliert, dass der Einsatz für die Umwelt immer als Gewinn zu denken sein sollte und nicht als der persönliche Verzicht. Also, dass wir versuchen, unser Bewusstsein in die Richtung zu entwickeln, es ist kein Rückschritt im Sinne von wir verzichten, sondern dass es ein Gewinn sein müsste oder auch ist tatsächlich, wenn wir uns gemeinsam für die Umwelt engagieren. Und natürlich gibt es da auch individuelle Unterschiede. Ja, manche nehmen das besonders in den Blick, setzen Prioritäten mit ihren Familien und für manche ist das eben auch noch nicht das Thema.
Frau Hüttenberger, danke, dass Sie das geschildert haben. Und
ja,
das gibt
Dank.
Uns die Gelegenheit, Herr Gesang, vielleicht ein wenig Last von den Schultern Einzelner wegzunehmen. Denn was man bei Ihnen lesen und lernen kann, ist die Idee, dass Individuen mit eigenem Handeln sich auch verzetteln können, dass man Individuen auch überlasten kann mit den falschen Forderungen. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen.
Ja, ich meine, wenn wir die Empfehlungen, die wir momentan im Individuum an die Hand geben, also schmeiß deinen Autoschlüssel weg, stell die Kulturpraxis des Grillens an, geh nach Hawaii möglichst zu Fuß und fliege nicht. Also wenn wir die alle entschlossen umsetzen, dann überfordern wir das und ein Individuum tatsächlich. Denn natürlich sieht jeder ein, dass er sich irgendwie einschränken muss. Allerdings, wenn er das systematisch klar macht, dann kommt man zu einer Welt, in der zum Beispiel Nico Pech, der Vertreter der Postwachstumsökonomie heute, lebt und der zum Beispiel schreibt, dass wir dann in eine Welt zurück müssen, in der wir Kutschen auf den Straßen sehen, uns durch Angeln und ähnliche Praktiken wieder selbst erhalten können, in der Rolltreppen und Aufzüge als Stromsprecher verpönt sind und so weiter. Und wenn wir das systematisch von den Leuten fordern, springen die ab, dann kriegen die zu viel. Mhm. Also die machen dann, die werden überfordert, wenn die merken, dass eben nicht nur Pappbecher zu vermeiden sind, sondern unser kompletter Lebensstil zur Disposition steht.
Aber das ist doch genau das, was Sie uns sagen. Unser kompletter Lebensstil steht zur Disposition.
Ja, so wird das eben allgemein gefordert in der sogenannten Standardstrategie, wie ich das nenne. Und ich versuche jetzt eine Strategie aufzumachen, die weniger Belastendes von uns fordert und trotzdem effizienter ist. Ich gebe Ihnen mal folgendes Beispiel.
Ja.
Einen Mittelklassewagen zu kaufen und 75.000 Kilometer zu betreiben und zu verschrotten. Das verursacht an die 20 Tonnen CO2. Das sind Zahlen vom ADAC. Und das kostet mich ungefähr 30.000 Euro. Wenn ich auf das Auto verzichte, dann verzichte ich eben auf Wohlergehen im Wert von mindestens 30.000 Euro, sonst würde ich die 30.000 Euro dafür nicht ausgeben. Durch denselben Verzicht, das heißt durch dieselben 30.000 Euro, kann ich aber 1.300 Tonnen CO2, das ist mehr als 50 Mal so viel, sparen, indem ich in sinnvolle Projekte in der dritten Welt spende. Das sind Zahlen von Atmosphäre, die dann Rechner haben, wie viel Geld man wie viel Tonnen vermeiden kann. Soll ich da lieber das Auto weglassen oder das Schnitzel weglassen oder kompensieren? Diese radikale Frage stelle ich erstmal. Um der Meinung, dass eben die Individuen sich tatsächlich nicht mit begrenzten Beiträgen bei kleinen Kooperationsprojekten verzetteln sollen, denn die wirken ja nur, wenn es ganz, ganz viele Leute machen. Mein einzelner Beitrag könnte eben auch völlig vergeblich sein, wenn nicht genug mitmachen. Das weiß ich leider erst hinterher. Sondern sie sollten meines Erachtens versuchen, den größten Unterschied in der Welt zu bewirken. Also mit ihrem Einsatz das Beste rauszuholen, was sie überhaupt bewirken können.
Herr Gesang, wir müssen eins in Klammern setzen, damit manche, die daran interessiert sind, vielleicht so ihre eigene Recherche dazu anstellen kann. Sie sind unter den Philosophen einer, der sich zu den Utilitaristen zählt. Und das sind, ich will wirklich nur die Andeutung machen, in dieser philosophischen Richtung schaut man sehr auf den Nutzen einer Handlung und es wird eben auch viel gerechnet. Deswegen ist das gar nicht mal untypisch, dass Sie jetzt das mit den 30.000 Euro sagen. Nur damit ich die Rechnung richtig verstehe. Ich habe also 30.000, für die kaufe ich mir ein Auto oder ich lasse es bleiben.
Mhm. So war's richtig?
Sie sagen mir, kauf dir ruhig das Auto für 30.000, sofern du noch 30.000 hast, mit denen du anderswo das kompensierst, was du mit dem Auto an Schäden hinterlassen wirst.
Naja, so reich ist wahrscheinlich sind die meisten Leute nicht. Ich will erstmal nur die unterschiedlichen Dimensionen, was man erreichen kann. Ich kann 20.000 Tonnen durch 30.000 Euro Einsatz erreichen oder ich kann 1.300 Tonnen durch 30.000 Euro erreichen. Mhm. Und also bis zu 50 Mal mehr Musik steckt sozusagen darin, wenn ich gezielt und sinnvoll spende. Und vor allen Dingen auch spende in Projekte, die Mehrfacheffekte haben. Also zum Beispiel, ich gebe was gegen Armut von Regenwaldbauern. Was bewirke ich damit? Erstmal, denen geht es besser. Zweitens, die stehen nicht in dem Existenzkampf mehr, um irgendwelchen Konzernen ihr Land verkaufen zu müssen, die das dann abholzen und zu Viehweiden oder zu Palmölplantagen machen. Und das tut eben was für den Klimaschutz, aber auch für den Artenschutz, denn all die Arten, die in dem Urwald leben, werden nicht platt gemacht, muss man sozusagen. Und ja, sogar was für den Pandemieschutz, weil wir wissen heute, dass diese Pandemien immer wieder auf den Menschen übergehen, wenn der in geschlossene Lebensräume eindringt und Tiere sozusagen da rausholt und benutzt und ähnliches. Und wenn er die in Ruhe ließe, würde das auch unter dem Aspekt besser sein.
Also wenn man viel CO2 einsparen will, dann gelingt das in Entwicklungs- oder Schwellenländern viel besser als bei uns, denn wir werden von unserem hohen Ross nicht runterkommen. So kann ich das mal ein bisschen zugespitzt vortragen?
Ja, das trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Wir werden von unserem hohen Ross zwar runter müssen, aber eben tatsächlich glaube ich, dass dazu die Politik geeignet ist, um unserer Kooperationsanstrengung, unser Ross sozusagen umzuzäumen, auch Erfolgsaussichten zu verschaffen. Also die Politik muss sozusagen die Instanz sein, die uns einen Rahmen für Kooperation gibt und die uns in Aussicht stellt, dass die auch Erfolg haben kann. Und solange das nicht da ist, da hat freiwillige Vorleistung der Individuen, die als Lückenbüßer fungieren, zu erwarten, dass sie da genau an dem Punkt ansetzen. Das ist, glaube ich, die falsche Strategie. Zumal sie eben die Individuen tatsächlich mehr bewirken können jetzt im Moment, also mehr an Tonnenreduktion, wenn sie Energie anderweitig einsetzen und zum Beispiel spenden. Ich nenne meine Strategie Spende und Ersetze, statt die Standardstrategie stell dein eigenes Emissionsverhalten um. Und ich glaube, dass da eben tatsächlich mehr Effekt zu erzielen ist.
Spende und Ersetze, das ist ja dann im Grunde auch eine Verzichtsstrategie anderer Art. Mauritz Verschore ist am Telefon unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Ich grüße Sie, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben ein bisschen warten müssen, ne?
Ja, alles gut.
Um was wollen Sie uns bereichern?
Also, da stand so eine Art Fragestellung, wenn man das so nennen kann, ob man als Einzelperson etwas ausrichten kann.
Genau.
Wenn ich meine Meinung jetzt hier äußern könnte, würde ich sagen, dass man eigentlich als Einzelperson nicht wirklich viel machen kann. So ein Beispiel habe ich das jetzt direkt passend mit Corona gemacht, dass wenn jetzt zum Beispiel also eine Einzelperson jetzt eine Maske tragen würde und alle anderen eben nicht, würde es ja auch nicht viel Unterschied machen.
So ist
genauso,
es.
Genauso mit dem CO2-Verbrauch, ob man ein Auto jetzt nicht mehr benutzt, ob man jetzt eher auf öffentliche Verkehrsmittel beansprucht.
Hm.
Also, ja.
Ja, das ist zwar auf den ersten Blick richtig, aber dass viele oder möglichst alle Masken tragen, funktioniert, glaube ich, praktisch nur, wenn man Einzelne in Verantwortung nimmt und denen sagt, auch auf dich kommt es an.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ja, aber da gibt es halt natürlich auch so andere Menschen, die halt das nicht natürlich machen wollen.
Mhm.
Und dann kann man halt meiner Meinung nach nicht wirklich viel mehr dagegen machen, als nur vielleicht sagen, ja, mach das mal bitte, und sonst, man kann sie auch nicht zwingen. Also das Zwingen, das muss dann der Staat oder halt eben zum Beispiel die Schulen oder so machen, mit diesen Regelungen, dass man zum Beispiel in dieser Schule dann nur mit Masken eintreten darf.
Genau, und bezogen auf den Klimawandel, unser Thema heute Abend, heißt das, moralische Appelle an Einzelne bringen eigentlich nicht viel.
Genau, also wenn, dann sollte man zum Beispiel genau jetzt auch mit Corona einfach entweder einfach Regelungen für alle gelten, dass man zum Beispiel bestimmte Uhrzeiten oder also irgendwie halt einfach den CO2-Verbrauch einfach vermindern kann,
mhm,
wenn es halt geht.
Ja, Herr Gesang, wir hatten ja vorhin, deswegen ist da auch nochmal ein Spannungsverhältnis drin. Sie hatten von Dummheit und von Egoismus gesprochen. Und Sie haben uns ja jetzt die Logik von Kompensation vorgestellt. Ja? Warum sollten wir denn ausgerechnet dann anfangen, freiwillig zu spenden, wenn wir doch dumm und egoistisch und das auch noch evolutionär belastet sind?
Naja, ich glaube, dass Spenden uns zumindest leichter fällt, als unser Verhalten umzustellen. Das sehen wir an der deutschen Ökosteuer, die mal eingeführt wurde. Und was war die Reaktion der Leute? Haben die ihr Auto stehen lassen? Nein, sie haben mehr Geld für den Sprit ausgegeben. Also haben den Weg bevorzugt, mehr Geld zu zahlen. Das ist natürlich erstmal fatal für die Ökosteuer gewesen. Aber diesen Mechanismus kann man sich zunutze machen, dass die Leute eben tatsächlich eher geneigt sind, Geld zu geben, als eventuell ihr Verhalten umzustellen.
Mhm.
Und das holt die Leute sozusagen auch wieder an einer Motivationsstelle ab, die sie eben mit sich bringen. Ob das nun gut ist oder nicht, dass sie das mit sich bringen, ist eine andere Frage, aber sie sind halt so gestrickt. Ne? Und ich glaube tatsächlich, deshalb, wir sollten sowieso auf Grundlage der moralischen Verpflichtung, die wir haben, eine Spendenpflicht formulieren. Also wir sind gefordert von moralischer Seite her, uns stärker gegen Armut und andere Prozesse wie den Klimawandel und so weiter zu engagieren. Wir leben in einer auf einer Insel des Reichtums. Wer durchschnittlich viel verdient, bis 52.000 Euro im Jahr, es gehört zum reichsten 1% der Weltbevölkerung. Und wenn man auf so einer Insel von Reichtum liegt und trotzdem nicht mal einstellige niedrige Prozentsätze des Einkommens, das man als Normalverdiener hat, dagegen einsetzt, dann muss man sich sagen lassen, die Leute, die an der Insel des Reichtums, an den Stränden sozusagen oder vor der Insel des Reichtums untergehen und ertrinken, die sind einem schlicht egal, wenn man das nicht tut. Also die Moral verpflichtet uns irgendwie, diese Perspektive mal ernster zu nehmen. Und meine ganze Strategie beruht also auch darauf, nicht, dass wir jetzt mal Weihnachten mal wieder was anderes in den Klingelbeutel werfen zu einem anderen Zweck als üblich, sondern tatsächlich in Kombination mit einer Spendenpflicht wird erst wirklich Sinn dahinter vermuten sein, nämlich, dass wir uns tatsächlich stärker, als wir es heute tun, engagieren für das Gute in der Welt. Und wenn wir das tun, dann sollten wir es vielleicht da tun, wo es am effizientesten ist.
Jetzt sehe ich gerade auf meinem Bildschirm, Mauritz Verschore, 16 Jahre alt, dann reden wir über eine Gesellschaft der Zukunft, in der vielleicht Spendenpflicht gelten könnte. Ja, würde mich interessieren, wie da Jüngere drüber denken, Moritz.
Also eine Spendenpflicht, also ich weiß jetzt nicht, ob das so so eine, also es wäre schon natürlich eine gute Idee, aber ist natürlich auch die Frage, wie die anderen Leute sich darüber Gedanken machen oder vor allen Dingen, was sie auch oder wie sie auch reagieren. Weil ich glaube, nicht jeder Mensch würde sich darauf oder würde jetzt, ja, würde jetzt darauf so reagieren.
Mhm. Danke für den Beitrag.
Ja, danke schön, dass ich mitmachen konnte.
Sehr gerne. Detlef Kleine schreibt, welche Verantwortung haben wir in Bezug auf die Rechte zukünftiger Menschen? Keine. Wenn das Wort Verantwortung nur in moralisierender Weise gebraucht wird, hat es nur sehr geringen Nutzen. Verantwortung ist nur dort relevant, wo sie mit Sanktionen verbunden ist. Im Hinblick auf klimaerwärmendes Verhalten, Konsumieren, Ressourcenverbrauch etc. gibt es keine Sanktionen, also auch keine Verantwortung für die kommenden Generationen. Es ist richtig, der Staat versagt im Hinblick auf die Klimaerwärmung. Aber wer darauf setzt, dass die Massen sich freiwillig in erheblichem Maß einschränken, betreibt Hoffnungstheologie statt Philosophie, meint Detlef Kleine.
Ja, so, bin ich jetzt gefordert, ja, zu kommentieren?
Sie sind gefordert, ja. Und zwar sowas von.
Ja, also ich würde auch sagen, wie gesagt, der Staat muss letztendlich den Rahmen geben und das Engagement des Einzelnen mit Sanktionen sozusagen einfordern. Sonst ist das Problem auf Dauer nicht zu lösen. Ich würde bloß sagen, selbst wenn es Hoffnungstheologie ist, dass sich die Einzelnen dagegen wehren, wir können, wie uns die Naturwissenschaft zeigt, nicht einfach warten, bis der Staat mal in die Pötte kommt. Wir müssen irgendwas unternehmen und sonst ist die Schlacht verloren sozusagen. Und wenn das dann aufgeht, dass mir gestern jemand eine E-Mail schickt, der hätte mich im Deutschlandfunk gehört und hätte deshalb 300 Euro für den Regenwald gespendet, dann sage ich prima. Also das sind Sachen, die tatsächlich keine Theologie sind, sondern die uns die einzige Hoffnung, die wir momentan geben, oder haben ergeben. Und wir sind halt relativ machtlos, das müssen wir zugestehen. Aber wie gesagt, wir haben keine Option. Wir müssen handeln, sonst sind wir geliefert. Und ich will noch die Stelle ausmachen, wo es am besten ist, einzuspringen.
Patrick Nolden, ich grüße Sie. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Herr Gesang. Herr Wiebeke, ganz kurz. Also ich finde Sie persönlich ganz toll, euer Team, also dass es diese Sendung gibt, super. Und eigentlich müsstet ihr 2 Stunden bekommen. Herr Wiebeke, ich bin schon seit den 80er Jahren jemand, der sich immer wieder unbeliebt gemacht hat mit diesen Themen. Ja, mit der Weltzerstörung, Umweltzerstörung ist ja eigentlich der falsche Begriff. Und aus meinem Anekdotenwissen, ich habe das immer so ein bisschen gedeutet als eine fast an Boshaftigkeit grenzende Ignoranz der Einzelnen. Ja, auch wenn ich dann auf Demonstrationen mitgegangen bin, dann wird man belächelt. Man ist so ein bisschen so, dann heutzutage sagt man ja auch Gutmensch und so Dinge. Und also man musste sich doch ganz schön beleidigen lassen die letzten Jahrzehnte. Und dann höre ich auch immer so oft das Wort wir in sämtlichen Theorien. Und ich finde eigentlich, dass das wir, das gibt es gar nicht. Ja, man wird zu einem Wir gemacht, indem man ausgegrenzt wird, indem man sich an einem Kipppunkt entscheiden muss, für rechts oder links oder gut oder böse, keine Ahnung. Aber so ein konstruktives Wir, so ein Miteinander, was weiß ich, wie in dem schönen Film von Disney, wo so ein Fisch die im Netz gefangenen Fische auffordert, alle gemeinsam in eine Richtung zu schwimmen, so dass sich das Netz wieder auflöst und sie alle wieder in Freiheit sind. So was beobachte ich eigentlich bei der Menschheit nicht.
Also wird das auch nicht klappen, was Herr Gesang vorschlägt mit der dunklen und der hellen Seite der Macht, dass wir in einer Auseinandersetzung sind wie in einem Fantasy-Roman?
Ja, also dafür müssten wir sehr leicht bereit sein, unsere Karriere, unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und das kann man ja auch wieder von keinem Mensch verlangen. Ich hätte ja auch hier in den 90er Jahren sagen können, ich mache hier die RAF 3.0 auf, weil dafür gibt es ja genug Gründe. Aber sowas macht man ja nicht. Man will ja nicht irgendwie, es wird einem ja kein Knöpfchen vorgesetzt, wo der liebe Gott sagt, hier, wenn du das Knöpfchen drückst, dann wird alles wieder gut und du übernimmst aber auch die Verantwortung für diesen Knopfdruck. Sowas gibt's ja alles nicht. Also wir müssen ja, ich weiß nicht, so ein Bolsonaro in Brasilien, sollen wir dem den Krieg erklären oder sollen wir den Regenwald abholzen lassen? Was sollen wir machen?
Ne? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wenn man merkt, dass bestimmte Staaten nicht nur nicht mitziehen, sondern ins glatte Gegenteil verfallen, dann fällt besonders auf, dass es eben auch dieses Wir im Sinne einer Weltgemeinschaft, Herr Gesang, nicht gibt.
Momentan gibt es das eben nicht. Ich diskutiere in dem Buch Möglichkeiten, wie man vielleicht bei Staaten auch Fortschritte machen kann. Da bin ich vorhin nicht mehr weitergekommen. Aber um nochmal beim Individuum zu bleiben, ich denke, wie gesagt, wir müssen uns in irgendeiner Weise engagieren und zwar dann am besten doch in der, die am meisten Sinn macht, die am meisten die Kuh vom Eis bringt. Und da kommt natürlich dann immer wieder der Vorwurf, dass das Ganze nur ein Ablasshandel wäre, was ich da vorschlage,
ja.
Weil es eben auf eine Motivationsstruktur hinausläuft, die uns leichter liegt, als eben Geld zu zahlen, liegt uns leichter, als den Lebenswandel wirklich umzustellen. Aber ich glaube, die Disanalogien überwiegen da ganz klar. Wir machen uns ja letztendlich keinen schlanken Fuß, indem wir nichts gegen den Klimawandel tun bei meiner Strategie. So war es ja eigentlich bei der katholischen Kirche zu Luthers Zeiten. Also wenn das Geld im Kasten springt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, also die Seele sollte aus dem Fegefeuer und dafür hat man für den Petersdom gespendet. Mhm. Aber mit dem Ablasshandel hat man eben nichts für seinen Seelenheil getan, sondern eben nur für den Bau des Petersdoms. Und mit Spende und Ersätze stelle ich aber mein Verhalten um, indem wir mehr spenden. So tragen wir also die Last für das moralisch Richtige vermehrt mit, indem wir im Ablasshandel davon ausgehen, dass es nur um Erleichterung für uns und eben nicht darum geht, das Richtige voranzubringen.
Wenn es hier manchmal so komische, silbrige Töne gibt, die akustisch nicht der Qualität in normalen Zeiten im WDR entsprechen, dann liegt das natürlich daran, dass wir auch auf soziale Distanz sprechen, wie man heute sagt. Bernward Gesang hat eine App und über diese App sprechen wir miteinander. Und meistens geht's gut. Wenn es so richtig schief geht, Herr Gesang, dann rufen Sie einfach auf dem Festnetz an. Aber dafür gibt es im Moment noch keinen Anlass. Stattdessen über Mobilfon Ingo Schneider. Guten Abend, Herr Schneider.
Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Herr Gesang. Also ich habe zwei Gedanken gleich, nicht nur einen. Jetzt ganz kurz. Also erstens, Wohlstand und Armut wird sich in Zukunft weltweit ungefähr ausgleichen und angleichen. Ne? Denke ich. Das sind wir schon dabei und das wird weiter so kommen. Und zweitens...
Moment, den Gedanken, das ging ja sehr schnell. Sie sagen gerade...
Ich will Ihnen nur sagen, nicht, dass das hier abschweifen. Und der zweite Gedanke, alternative Energien in Fülle werden zu noch mehr Ressourcenverbrauch führen. Das ist der zweite Gedanke. Jetzt können wir zum ersten gerne wieder zurückkommen.
Ja. Ja. Wohlstand und Armut gleichen sich in der Welt immer mehr an.
Ja, die werden sich immer mehr angleichen und... Also durch die normalen Prozesse der Wirtschaft und der Macht erstens und zweitens natürlich auch aus Gerechtigkeitsgründen. Wir sprechen ja jetzt schon seit Jahren darüber, dass es ungerecht ist, dass andere arm sind und wir es uns viel besser geht. Das heißt also schon aus moralischen Gründen sind wir ja dabei, auch durch so eine Sendung daran zu arbeiten, dass das geschieht. Wohlstand und Armut sich weltweit angleichen werden.
Gut, und jetzt der Sprung zum Thema Klima.
Ja, das bedeutet, dass natürlich automatisch bei uns der Wohlstand abnehmen wird, außer wenn wir irgendwelche ganz brutalen Maßnahmen ergreifen, ich weiß nicht welche, wirtschaftlich können wir das vielleicht gar nicht durchsetzen, bei uns den Wohlstand zu erhalten und die Armut eben uns vom Halse zu halten. Das heißt also, dass bei uns die Armut ansteigen wird. Und die ansteigende Armut aus meiner Sicht würde auch eigentlich zu weniger Ressourcenverbrauch führen. Denn die Armen verbrauchen ja wesentlich weniger Ressourcen. Und mein Gedanke ist eben der, dass es ja, dass es da doch eine gewisse Spannung gibt zwischen dem, was propagiert wird und dem, was wirklich also quasi unvermeidlich ist oder was eigentlich in Anführungszeichen wünschenswert wäre, dass also die Politik, die Wissenschaft, wer auch immer, die öffentliche Meinung eigentlich mehr daran arbeiten sollte, das eben klarzustellen und uns nicht Sand in die Augen zu streuen. Wir wollen immer mehr Wohlstand oder wir wollen unseren Wohlstand erhalten, sondern dass das ja gar nicht anders sein kann und dass deswegen der einerseits nicht zu vermeidende zukünftige Zustand, andererseits, um Gerechtigkeit herzustellen oder Ressourcen zu schonen, wünschenswerte zukünftige Zustand, dass der eigentlich mehr promoviert werden sollte durch Politik, durch Wirtschaft, durch Wissenschaft, durch Philosophie natürlich.
Interessanter.
Der offensiver angegangen werden und nicht zum weggewischt werden.
Das ist ein interessanter Punkt, den sollten wir diskutieren. Und ich erinnere daran, was Herr Gesang, was Sie vorgeschlagen haben. Wir können kompensieren, indem wir viel mehr spenden in Richtung arme Welt. Aber das muss man, glaube ich, dazu sagen, um Ihre Denkfigur wirklich zu Ende zu verstehen. Das ist nur eine Brückenstrategie. Das ist nicht für alle Zeiten gedacht, sondern irgendwann wird das, glaube ich, auch, und da scheint mir manches mit den Gedanken von Ingo Schneider sich bei Ihnen zu decken, irgendwann stellen Sie sich vor, dass die Gegensätze ja sich zumindest annähern.
Ja, also daraus die riesigen Faktoren von 50%, die wir mehr CO2 sparen können in Entwicklungsländern, hängen damit zusammen, dass der Preis für die gesparte Tonne CO2 in den Entwicklungsländern viel, viel geringer ist als bei uns. Also wir haben da riesige Potenziale, die noch nicht gehoben sind. Und wenn die sozusagen abgebaut sind oder wenn unsere Politik endlich mal aus den Buschen kommt und uns Kooperationsrahmen gibt, auf den wir uns verlassen können, dann endet diese Strategie, die ich beschrieben habe. Das ist also nur eine Brückenstrategie, die wir sozusagen als Lückenbüßer praktizieren sollten, solange wir keine andere Wahl haben und nicht anders vom Fleck zu kommen scheinen. Ne? Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und es stimmt übrigens, glaube ich, nicht, dass wir tatsächlich unseren Wohlstand immer mehr abbauen werden und die Armen immer mehr aufholen werden. Wenn wir jetzt mal gucken, was Corona gemacht hat, alle Erfolge, die die Welthungerhilfe seit 1990 gegen Armutsbekämpfung erzielt hat, sind durch die Wirtschaftseinbrüche, die wir momentan erleben, zunichte gemacht worden. Ja. Also der Klimawandel wird noch mehr Ungleichheit schaffen. Der Klimawandel wird im Süden derartig hart zuschlagen, Ernten vernichten, das Bruttoinlandsprodukt ruinieren dieser Länder, dass überhaupt nicht zu erwarten steht, dass die in irgendeiner Form aufholen. Und von daher gesehen, glaube ich, die Analyse ist auch so problematisch. Was ich vielleicht, wo ich anfänglich noch stecken geblieben war, war die Frage, was können wir eigentlich mit Staaten machen? Wie können wir die beschleunigen, um tatsächlich mehr zum Ziel zu kommen, weil die ja letztendlich auch die Lösungen anbieten müssen. Und das, wie gesagt, da hatte ich ausgeführt, es liegt daran, dass sie bislang versagen, dass sie eben tatsächlich nur kurzfristig Politik beschreiben, was auch in der Struktur unserer Demokratie liegt. Und auch die Wähler haben ja meistens das Interesse, Arbeitsplatzsicherheit jetzt, Steuersenkung jetzt und so weiter. Und Politiker und Wähler können sich beide schnell darauf einigen, dass man jetzt optimieren soll und in die Zukunft sozusagen die Suppe dafür auslöffeln lassen soll. Und solange die Interessenkonstellation so ist, ist es nicht zu erwarten, dass riesige Sprünge oder entschlossenes Handeln dabei rauskommen. Von daher würde ich vorschlagen, man sollte darauf reagieren, indem man die Interessen zukünftiger Generationen schon heute in die Entscheidungsprozesse der Gremien einbezieht. Das hat man zum Beispiel versucht in Ungarn, ausgerechnet in Ungarn, was jetzt so heruntergekommen ist, aber von 2008 bis 2012 gab es da einen parlamentarischen Sekretär für die Rechte zukünftiger Generationen, also einen sogenannten Zukunftsanwalt, der hatte die Aufgabe, die anhand der Grundbedürfnisse zukünftiger Generationen, also dass die auch essen und trinken müssen zum Beispiel, vorauszusehen, was sie für Interessen haben werden und dann zu untersuchen, ob jetzige Planungen und Gesetze und so weiter diesen Interessen gerecht werden oder ob sie mit Füßen treten.
Also
und
dann diese Idee mit dem Zukunftsanwalt, ja. Das kann man bei Ihnen nachlesen. Aber ich will noch mal den Bogen zu Ingo Schneider schlagen. Also wenn es einen solchen Zukunftsanwalt gäbe, fest verankert in unserer Form von Demokratie, da müsste doch dieser Zukunftsanwalt mit dieser unfrohen Botschaft durch die Welt ziehen, dass wir ein bisschen absatteln müssen. So habe ich Sie verstanden, Herr Schneider.
Ja, bestimmt. Und das macht mich jetzt ein bisschen arg traurig, was der Herr Gesang gerade sagt, eben über die aktuelle Entwicklung, dass sich diese Armut dann eher verschärft. Das kann ja nun nicht unser gemeinsames moralisches oder politisches, ich weiß es nicht, Ziel sein. Da müssen wir doch dran arbeiten, dass das eben ganz gerade nicht passiert. Und jetzt nochmal, um kurz auf den zweiten Gedanken zu kommen, eben diese alternativen Energien, wenn wir die in Fülle haben, sei es Sonnenenergie, dieses oder jenes, dass das halt auch nicht alles verändern wird, sondern dass das eben zu einem weiteren Ressourcenverbrauch in anderer Form eben führen wird. Wenn wir jetzt alle Elektroautos fahren, werden halt noch mehr Elektroautofabriken gebaut, grob gesagt.
Ne? Herr Schneider.
Was ja auch wieder Ressourcenverbrauch ist.
Danke für den Beitrag.
Ich danke Ihnen auch.
Wir schaffen noch Rezo Bendli in Bielefeld. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, grüß Sie. Ja, was ich sagen will, also unsere Professoren und Philosophen reduzieren das Problem, das eigentlich vom System liegt, auf die Individuen, auf die Dummheit, auf Egoismus und sowas. Das finde ich total falsch. Eigentlich, man kann auch, sag mal, ein bisschen unverständlich so sagen, es ist Dummheit, was die Philosophen machen, dass das System nicht angreifen, sondern das Problem, was vom System kommt, was zum System gehört, auf Individuen, auf Dummheit, auf Egoismus reduzieren.
Was meinen Sie mit System? Das müssen Sie uns noch sagen.
Indem wir leben, der Kapitalismus, das ist der Mutterarzt alle Probleme, was wir jetzt haben. Und Dummheit, ich sag mal, ich gebe kleine Beispiele. Der Trump wird dumm genannt. Was er macht, wird Dummheit genannt. Nein, er ist nicht dumm, er ist sehr klug. Plus er hat um sich herum sehr viele kluge Köpfe. Und mit Egoismus. Egoismus kommt auch von dem System. Also Mensch wird nicht als Egoist geboren. Deswegen möchte man sagen, dass die Professoren, dass die Philosophen und die alle anderen, also denkende Menschen, Intellektuelle, sollen nicht umherum reden vom Kern, sondern direkt das Problem vom System kommt, muss man ganz offen sagen.
Na, wer weiß, was unser Philosoph des heutigen Abends dazu sagt, ob man innerhalb unseres Systems, wie Sie gesagt haben, Herr Bendli, die Probleme des Klimawandels lösen kann oder ob das ein Pfad ist, der über dieses System hinausweisen wird. Ist doch ein interessanter Gedanke für den Schluss, Herr Gesang.
Ja, also erstmal, es gibt natürlich mit marxistischen Theorien aller Art immer schon diesen Streit, sind es die Individuen oder ist es das System? Das hat man schon gegen den ersten Begriff des Club of Rome eingewandt, dass man dazu sehr auf Individuen und wenig auf das System einginge. Ich hatte aber gleich genannt, bei den Gründen, warum wir so handeln, ist auch Fahrtabhängigkeit. Und die Fahrtabhängigkeit ist insbesondere, dass wir den Pfad des Wachstums und des Kapitalismus eingeschlagen haben und da schlecht wieder raus können. Also dieses Systemkomponente hatte ich auch mit eingetütet, hoffe ich doch. Die nächste Frage, ob wir das im System oder nur außerhalb des Systems lösen können. Eigentlich verdient das System die rote Karte. Es ist wirklich destruktiv und wir laufen seit Jahrhunderten, schon seit John Stuart Mill letztendlich hinterher und versuchen nur die Löcher zu stopfen, die es immer wieder aufreißt. Aber es ist halt so schwer zu überwinden. Also wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie man ohne zum Beispiel Marktmechanismen wirtschaften soll. Selbst moderne Theorien des Ökosozialismus handeln von einer Mixed Economy, in der man auch Marktelemente und so weiter braucht, weil es einfach keine Möglichkeit gibt. Ja?
Also, das nehmen wir als offene Frage mit, ob in oder außerhalb des Systems die Probleme des heutigen Abends zu lösen sind. Nachlesen kann man die Gedanken von Bernward Gesang in dem Buch Mit kühlem Kopf vom Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte und erschienen ist es bei Hansa. Ja, guten Abend und vielen Dank, Herr Gesang.
Ja, Ihnen auch vielen Dank. Schönen Abend noch.
Wenn was für Sie dabei war, interessante Gedanken, dann machen Sie andere darauf aufmerksam und schicken Sie den Link weiter zum Podcast des Philosophischen Radios. Nächsten Freitag wird Harald Welzer zu Gast sein und dann sprechen wir über konkrete Utopien. Knüpft ja in gewisser Weise an heute an. Gedanken an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
WDR 5.